Lasst uns aufstehen und gemeinsam aus Psalm 119 die Verse 33 bis 40 miteinander lesen. Psalm 119, 33 bis 40. Lehre mich, Herr, den Weg deiner Satzungen, so will ich ihn innehalten bis ans Ende. Verleihe mir Einsicht, damit ich deine Weisung beachte und sie mit ganzem Herzen befolge. Lass mich wandeln auf dem Pfade deiner Gebote, denn an diesem habe ich meine Freude. Neige mein Herz deinen Zeugnissen zu und nicht zur Gewinnsucht. Wende meine Augen ab, dass sie nicht nach Eitlem schauen. Belebe mich auf deinen Wegen. Erfülle an deinem Knechte deine Verheißung, die darauf abzielt, dass man dich fürchte. Wende ab meine Schmach, vor der mir graut, denn deine Rechte sind heilsam, fürwahr. Ich sehne mich nach deinen Befehlen, belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Lasst uns anbeten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für das Vorrecht, dass wir heute in dem Namen, der über alle Namen ist, hier versammelt sein dürfen. In dem Namen Jesus. Geliebter Herr, habe innigen Dank für all deine Wege mit deinem Volke, für all die offenen Türen, die du geschenkt hast, für die Herzen, die du hungrig gemacht hast, dein Wort zu hören. Geliebter Herr, nun sind wir vor deinem heiligen Angesicht versammelt, um vom Himmel zu hören, ja, um dich zu hören und niemand anders zu sehen als dich allein. Denn so steht's geschrieben, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, höret auf ihn. Geliebter Herr, hier sind wir, gebeugten Herzens, gedemütigten Geistes, voller Zuversicht zu dir. Wir bringen dir die Verlorenen, die Verirrten, die Abgewichenen, die Kranken, die mühselig und Beladenen, alle Traurigen, ja, alle Leidtragenden. Wir bitten dich, treuer Herr, tu uns heute wohl nach deiner Verheißung, die Ja und Amen ist. Sei du in unserer Mitte, gehe durch unsere Reihen und lass niemanden aus. Geliebter Herr, die Wünsche, die Bedürfnisse sind so verschieden. Du hast für jeden etwas. Dafür danken wir dir. In diesem Vertrauen sind wir hier versammelt und stellen diese Versammlung bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes und bitten dich innigst darum, vergib uns allen. Jede Schuld, jede Übertretung, ach Herr, mögest du jetzt mit Wohlgefallen auf uns herabschauen können und uns durch deinen Geist in alle Wahrheit leiten, unsere Herzen öffnen und das Verständnis schenken, dass wir dich in allem recht verstehen möchten. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, denn du wirst es tun. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Ganz herzlich heiße ich euch alle willkommen in dem teuren Namen des Herrn, den wir lieben und den wir nicht nur mit unseren Lippen ehren, sondern der uns teuer und wert geworden ist. Ich glaube, dass wir es mit demütigem Herzen sagen können, uns ist dieser Name in seiner göttlichen Bedeutung geoffenbart worden.
Amen.
Und wir haben den Segen, den Gott mit diesem Namen verbunden hat, erleben, empfangen dürfen. Und dafür sind wir dankbar. Für uns ist der Name Jesus nicht nur Mittel zum Zweck, um irgendetwas vorzuführen. Für uns ist dieser Name mit göttlichem Zweck verbunden, uns das Heil, die Gnade und die Erlösung zu schenken. Es bleibt einfach dabei, dass den Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben wurde als der Name Jesus. Ich komme ganz kurz auf Psalm 119 zurück, Vers 33. Lehre mich, Herr, den Weg deiner Satzungen, so will ich ihn innehalten bis ans Ende. Nicht nur für eine Zeit, nicht nur für einige Jahre, sondern bis ans Ende. Nach dem Wort der Schrift, wer beharrt bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Und ebenfalls, bleibe treu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Nicht der Anfang, sondern das Ende wird gekrönt. Gott möge uns das Gleiche ins Herz legen und es in unserem Leben wahr werden lassen. In Vers 34 steht, verleihe mir Einsicht, damit ich deine Weisung beachte und sie mit ganzem Herzen befolge. Auch dazu muss Gott Gnade schenken, dass wir nicht nur hören oder etwas erfahren aus dem Worte Gottes, sondern dass wir es tun, denn so sagte Jesus in Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gesagt habe. Abraham wurde Freund Gottes genannt, weil er getan hat, was der Herr ihm sagte. Auch wir wollen tun, was er uns sagt. So steht es schon in dem Text der Beschreibung der Hochzeit von Kana zu Galiläa. Da war ein Satz ausgesprochen worden, was er euch sagt, das tut. Und sie taten es, und das Wunder geschah, ohne dass noch etwas hinzugefügt werden musste. Das Wunder geschah, als Menschen taten, was Jesus ihnen sagte. Wenn wir tun, was er uns sagt, dann müssen noch heute Wunder geschehen durch die Kraft Gottes.
Amen.
Da, wo Glaube und Gehorsam zusammenwirken, da ist Gott gegenwärtig und bestätigt sein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Vers 38, erfülle an deinem Knechte deine Verheißung, die darauf abzielt, dass man dich fürchte. Immer dann, wenn Gott unter seinem Volke Großes getan hat, kam Furcht Gottes über die Menschen. Und wir warten darauf, dass beides geschieht, dass Gott Großes tut und dass die Furcht Gottes in die Gemeinde zurückkehrt und der Herr sich offenbaren kann. Ich habe nach der letzten Versammlung dort in der Sowjetunion an das Wort aus 1. Korinther 3 denken müssen. Und ich sage euch auch gleich, warum. Denn ich wurde von einem jungen Mann angesprochen, der mich mit Bezug auf einen deutschen Evangelisten, der in jüngster Zeit sehr bekannt geworden ist, fragte. Und seine Frage war sehr gezielt, sie war sehr direkt. Und ich habe dann über manches nachdenken müssen, auch darüber, was Paulus und andere Apostel geschrieben haben, und meine, dass eine Abgrenzung in der Verkündigung des Wortes da ist, was die Gemeinde des Herrn betrifft. Es steht hier in 1. Korinther im 3. Kapitel von Vers 10 geschrieben: Nach der mir von Gott verliehenen Gnade habe ich als ein kundiger Baumeister den Grund gelegt, ein anderer baut darauf weiter, jeder aber möge zusehen, wie er darauf weiter baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, und der ist Jesus Christus. Wir haben mittlerweile begriffen, dass es nicht nur darum geht, Jesus hier, Jesus dort. Der Antichrist und alle Welt spricht vom Glauben und von den Gläubigen, von Jesus und von Christus und vom Wort Gottes und so weiter. Heute geht es wirklich nicht darum, dass man nur Halbwahrheiten mit dem Namen Jesus verbindet, sondern reine göttliche Wahrheiten verkündigt, wie sie am Anfang verkündigt wurden durch Offenbarung des Heiligen Geistes. Heute geht es darum, dass der ursprüngliche Grund von einem Schutt freigeschaufelt wird, damit man diesen alten Grund und Boden, das alte Fundament findet, um darauf bauen zu können. Und gerade darin unterscheiden wir uns in der Tat vor sehr vielen. Und ich gehe da so weit, dass ich mit Paulus sagen kann, aus welchen Gründen oder Motiven auch immer wird doch Christus in allen Fällen gepredigt. Möge Gott auch das dazu benutzen, dass der Name des Herrn bekannt wird, bis er dann später in seiner wirklich göttlichen Bedeutung dem Volke nahegebracht werden kann. Ich habe in Verbindung damit, und Namen nenne ich sowieso nicht, weil es sich nicht gehört, aber ich habe insgesamt, wenn es das Reich Gottes betrifft, aufgrund der direkten Berufung doch eine Verantwortung, die wahrscheinlich mit keinem anderen verglichen werden kann. Und deshalb schmerzt es mich manchmal, wenn Gelegenheiten da sind, um das Wahre zu verkündigen, und es dann doch nicht geschieht. Ich habe an einer großen charismatischen Versammlung mit 3000 Menschen seiner Zeit in Berlin in der Kongresshalle teilgenommen. Es war die Versammlung, in der die Schwester des Ex-Präsidenten Jimmy Carter, Frau Ruth Carter Stapleton, Hauptrednerin des Abends war. Und ich habe die Plattform nicht nur geschmückt gesehen, ich habe sie mit einer ganzen Anzahl namhafter Persönlichkeiten dekoriert gesehen, unter anderem eben auch bekannte Evangelisten. Und als dann John Todd offenbarte, dass diese Frau in spiritistischen Kreisen tätig ist und insbesondere da, wo keine Aussicht ist, gerufen wird, um das Rätsel zu lösen, kam mir die Frage: Wie können zwei miteinander gehen, es sei denn, sie stimmen überein? Glaubt es mir, wir haben einen Punkt erreicht in der Gesamtentwicklung, dass es wirklich darauf ankommt, nicht noch einmal zu mischen oder zu sagen, das eine ist so gut wie auch das andere. Man muss, nachdem die Wahrheit klar geoffenbart wurde, den Stand für sie einnehmen. Und wer es prüfen möchte, wo diese Leute stehen, der frage sie höchstpersönlich, was sie über die Gottheit und über die Taufe glauben, und dann werden wir feststellen, wie weit man damit kommt. Hier heißt es, ich habe den Grund gelegt, Paulus war dazu bestimmt, wir sind Gott dankbar dafür, dass dieser Mann mit einer solchen Wucht sagen konnte, auch wenn wir selbst oder ein Engel vom Himmel käme und euch ein anderes Evangelium verkündigten als das, welches wir euch gepredigt haben, der wäre verflucht. Also zurück zu dem ursprünglichen Evangelium, zurück zu dem Grund, der am Anfang gelegt wurde. Und ich habe da an Jesaja 28 denken müssen und an zwei, drei andere Stellen, die ich doch gerne vorlesen möchte, um uns auch in dieser Weise behilflich zu sein, die Dinge, die um uns geschehen, richtig einzuordnen. Jesaja 28, Vers 16. Darum hat Gott der Herr so gesprochen. Wisset wohl, ich bin's, der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten Stein, einen kostbaren Eckstein, der felsenfest gegründet ist. Wer da glaubt, wird nimmermehr zu Schanden werden. Es ist ein Grund gelegt worden. Und dieser ursprüngliche Stein, der zu Zion gelegt wurde, ist der Eckstein. Und im Propheten Sacharja, im 4. Kapitel, lesen wir dann vom Schlussstein. Jesus ist Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Und ich gehe darin nicht fehl. Das Ende muss dem Anfang gleich werden. Die Wiedererstattung innerhalb der Gemeinde oder Brautgemeinde in der Endzeit muss auf dem gleichen Grunde geschehen, wie die Gemeinde am Anfang gebaut und auf dem sie selbst gegründet worden ist. In den Tagen Jesu, und dazu möchte ich euch auch noch eine Stelle lesen, die ich mir speziell notiert habe, aus Matthäus 21. Matthäus 21, Vers 42. Hier steht, Jesus fuhr fort, habt ihr noch niemals in den Schriften das Wort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen hatten, der ist zum Eckstein geworden. Durch den Herrn ist das geworden und ein Wunder ist er in unseren Augen. Was war geschehen? Der Stein war da und gingen wir zum Propheten Sacharja. Dann steht, dass sieben Augen auf diesen einen Stein gerichtet waren, aber gerade die Zahl sieben, die ja die Gottheit in ihrer Vollkommenheit und Vollendung zum Ausdruck bringt, in jeder Weise, da sind die sieben Geister Gottes, da ist das Lamm mit den sieben Hörnern, da sind die sieben Lampen, da sind die sieben Gemeinden, da sind die sieben Engel der sieben Gemeinden. Die Zahl sieben spielt besonders in der Offenbarung eine ganz große Rolle und eine nicht weniger große Rolle bei der Offenbarung Jesu Christi. Es heißt hier in Sacharja im 3. Kapitel, im letzten Teil von Vers 8 und dann Vers 9, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Josua hingestellt habe, auf diesen einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Auf diesen Stein will ich selbst nunmehr seine Inschrift eingraben. So lautet der Ausspruch des Herrn der Heerscharen, und will die Verschuldung dieses Landes an einem Tage hinweg schaffen. Es ist am Kreuz auf Golgatha geschehen. An einem einzigen Tage, dem großen Versöhnungstage, hat das Lamm Gottes, Jesus Christus, eine Versöhnung Gottes mit der Menschheit geschenkt. Auf diesem Stein sind sieben Augen gerichtet. Ich lese jetzt aus Kapitel 4, zweiter Teil, von Vers 2. Ich sehe, da steht ein Leuchter ganz von Gold, und ein Ölbehälter befindet sich oben darauf, und sieben Lampen sind an ihm und sieben Gießröhren für die Lampen, die sich an ihm befinden. Wir haben schon im Alten Testament eine ganz genaue Beschreibung in den Tagen Moses von der Gemeinde bekommen, als da der goldene Leuchter angefertigt wurde, als der Tisch mit den Schaubroten aufgestellt wurde. All diese Schattenbilder haben ihre Erfüllung und Realität in Jesus Christus, unserem Herrn, gefunden. Und eben diese Zahl 7, die ja diese volle Gottheit zum Ausdruck bringt, der begegnen wir immer wieder. Hier sehen wir einen Leuchter und an diesem Leuchter sieben Gießröhren für die sieben Lampen, die sich an ihm befinden. Ich kann sich aus der Offenbarung im 4. Kapitel vorlesen, dass dort Gott der Herr auf dem Throne gezeigt wird und dass ebenfalls auch hier von den Lampen die Rede ist und von diesen Beschreibungen, wie wir sie ja eigentlich wohl alle kennen. Es steht in Offenbarung im 4. Kapitel geschrieben und hier wäre es der 5. Vers. Dabei gehen aus dem Thron Blitze, Stimmen und Donnerschläge hervor und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Wir alle wissen ganz genau, dass Gott nur einer ist und dass Gott Geist ist. So steht's in Johannes 4, Vers 24 geschrieben. Aber dieser eine Gott offenbart sich während der Gnadenzeit durch den Heiligen Geist in den sieben Epochen, durch welche die neutestamentliche Gemeinde hindurchgeht. Ihr Lieben, mir wird es in der Tat immer größer und der Unterschied immer klarer, wenn man einerseits von einer göttlichen Trinität spricht oder ob man andererseits von einem Gott spricht, der sich uns als Vater und im Sohne und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat. Und ich werde es nie begreifen, was eine Erkenntnis für einen Nutzen haben soll, ob sie nun richtig oder gar verkehrt ist. Ich will euch sagen, worum es Gott ging. Nicht, dass wir über ihn nachdenken und meinen, ist er so oder ist er anders, ihn vielleicht gar formen oder formulieren. Es ging Gott um etwas ganz anderes. In der Schöpfung hat Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Aber dieser Mensch war kein Teil Gottes. Er hatte kein Wesen Gottes. Er war Schöpfung, wie alles andere Schöpfung war. Und durch Jesus Christus ist Gott zur Menschheit gekommen. Und durch ihn hat er einen neuen Anfang gemacht. Jetzt
sind wir durch Zeugung Söhne und Töchter Gottes. Und Gott ist unser Vater geworden. Und jetzt tragen wir das Wesen Gottes. Vorher war es nicht möglich. Amen. Ihr Lieben, wenn wir in diesen tiefen Heilsplan unseres Gottes hineingehen, dann sollen auch die Krüppel vor Freude aufspringen, wenn es ihnen durch den Heiligen Geist offenbart wird. Und wenn dann Menschen darüber philosophieren, das war auch diesmal da der Fall, die Philosophen gibt's unter unter Atheisten und überall. Aber Gott hat doch irgendeinen Plan mit der Menschheit. Und glaubt es mir, so war es im Alten Testament. Gott hatte Adam in seinem Bilde geschaffen und hat ihm Lebensodem eingehaucht. Aber dieser Adam war geformt. Er war nicht aus Gott hervorgegangen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, sagte, glaubet mir, dass ich von Gott ausgegangen bin. Und so hat Gott den Anfang einer neuen Schöpfung durch Zeugung gemacht. Und Jesus Christus war der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Das ist mir in diesen Tagen neu groß und klar geworden. Da habe ich ein Wort auch aus dem Korintherbrief zu lesen, das manche sicherlich aus dem Gedächtnis kennen. 1. Korinther 15, Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Seelenwesen. Der letzte Adam zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Preis sei Gott. Ich weiß, auch ich brauche mehr Zeit, um die Sache zu sehen und kann nicht spontan losjubeln. Auch ich habe lesen müssen und, wie gesagt, brauchte meine Zeit. Wenn wir das, was wir eben gelesen haben, in seiner göttlichen Bedeutung verstehen, dann ist uns doch geholfen. Adam, dem der Lebensodem eingehaucht wurde, ist zu einem lebendigen Seelenwesen geworden. Christus Jesus, unser Herr, der zweite Adam, zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Nicht nur zu einem Geisteswesen hier im Fleische, sondern zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Da gibt es fast immer Menschen, die fragen mich, was denn der Unterschied sei zwischen dem Johannesevangelium 20, als der Herr Jesus nach seiner Auferstehung seine Jünger anhauchte und sprach, nehmet hin, Heiligen Geist, und zwischen dem, was zu Pfingsten geschah. Sehen wir da nicht, da der erste Adam, ihm wurde Lebensodem eingehaucht, und er wurde zu einer lebendigen Seele. Hier der zweite Adam, göttliches Leben auf Erden offenbar geworden, den Preis für unsere Erlösung auf Golgatha bezahlt und er haucht neues göttliches Leben durch den Geist in den Anfang der neuen göttlichen Schöpfung hinein. Aus Gott geboren, ein lebenschaffendes Geisteswesen. Ich weiß nicht, warum man die Verkündigung des Wortes zu einer Theologie degradiert hat, zu der sie nie gedacht war. Ursprünglich hatte Gott vor, dass sein Wort aus berufenem Munde verkündigt wird, damit Menschen selig werden können. Nicht, dass es formuliert wird, dass Menschen sich den Kopf zerbrechen müssen und es trotzdem nicht fassen können. Es geht nicht um Formulierungen. Es geht darum, zu erkennen und zu erleben, was Gott uns bereitet und verheißen hat. Zurückkommend auf Sacharja Kapitel 4, noch einmal von diesen 7 Augen des Herrn, aber ganz besonders Vers 10, Um hier die Brücke vom Anfang zum Ende zu schlagen, Zacharia, Kapitel 4, Vers 10. Denn wer immer den Tag der geringen Anfänge verachtet hat, er wird mit Freuden den Schlussstein in der Hand Zerubabels sehen. Die sieben aber sind die Augen des Herrn, die über die ganze Erde laufen oder schweifen oder schauen, welch ein Wort je nach Übersetzung dort verwendet wird. Hier wird nicht nur vom Stein, hier wird nicht nur vom Eckstein, hier wird vom Giebelstein, vom Schlussstein gesprochen. Das Letzte, was oben unter dem Dachfirst als letzter Stein hineingefügt wird in dieses große Bauwerk. Und ich frage euch heute, wer von all den Evangelisten, die schon in den Tagen Bruder Brenhams von seinem Dienst so viel profitiert haben, dass es nicht beschrieben werden kann. Wer von ihnen hat die Offenbarung bekommen, wer Jesus Christus wirklich ist? Werden nicht traditionelle Überlieferte von Kirche zu Kirche und von Freikirche zu Freikirche weitergegebene Traditionen im Volke gebracht? Hat nicht Gott speziell auch in diesem Fall dafür Sorge getragen, dass ein Mann, der gerade von Dr. Davis in der Baptistengemeinde zum Prediger ordiniert wurde und dann als erstes seine Evangelisation machte und dann im Ohiofluss an diesem bekannten 11. Juni 1933 etwa 300 Menschen taufte und als dann die 17. Person getauft werden soll, geschah es doch, dass dieser einfache, aber von Gott begnadigte Mann seine rechte Hand zum Himmel emporhob und sprach, O Gott, wie ich im Wasser taufe, so wollest du mich mit Geist und Feuer taufen. Und da geschah es, dass dieses übernatürliche Licht herabkam für etwa 4000 Menschen sichtbar. Es wurde berichtet, dass viele ohnmächtig geworden sind, als sie das Licht herabkommen sahen und dann die Stimme an Bruder Brenhim gerichtet ertönte, wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird, gesandt. Was war es? Und der nächste Punkt, der dann im Leben dieses Gottesmannes geschah, dass dieser selbe Dr. Davis zu ihm kam und sagte, Billy, das wird dich verrückt machen und keiner wird mehr kommen, um dich zu hören. Du wirst zu den Säulen in dieser Kapelle sprechen, wenn du das, was du meinst, dass dort geschehen sei, nicht leugnest und so weiter. Und dann sagte dieser junge Gottesmann, und wenn ich zu den Säulen der Kapelle spreche, wenn kein anderer die Botschaft hören möchte, die Gott mir auftragen wird, dann sollen es die Säulen sein, die es zu hören bekommen. Er war entschlossen. Das nächste war, gib mir den dir ausgehändigten Predigerausweis wieder zurück. Und so geschah es. Aber Gott hat einen ganz anderen Ausweis gegeben, nämlich den, wie Paulus es schreibt, Ausweis oder Ausweisung oder Beweisung des Geistes und der Kraft. Über die ganze Erde ist die Botschaft gedrungen. Und wir sind froh, dass wir sie gehört haben. Wir sind froh, dass wir sie glauben können. Und wenn wir manchmal etwas zurückhaltend sind, um die rechte Zeit abzuwarten, dann bedeutet es nicht, dass wir die Wahrheit unter den Scheffel stellen, sondern so wie Gott uns hilft und Gnade schenkt, wollen wir sie bringen. Paulus, der Bote Gottes, in jener ersten Generation von Gott gesetzt, um alles, was die Gemeinde betraf, Abendmahl, Taufe, grundsätzlich alles, die Auferstehung, die Entrückung, um alles klar zu formulieren, zu schreiben, den Gemeinden Weisungen zu geben, als der von Gott eingesetzte Bote, als Apostel, welches ja Gesandter bedeutet. Und so glauben wir, dass Bruder Brenhim von Gott gesandt war mit der gleichen Botschaft, um uns zum Anfang zurückzubringen. Aber diese göttliche Botschaft wird uns nie populär machen. Sie wird uns nie den Beifall zukommen lassen. Im Gegenteil, wir werden vor das Lager hinaustreten müssen, um die Schmach Christi zu tragen. Ich sage das jetzt auch nicht aus Kritik, nur weil ich es beobachtet habe. Und ich bitte, das auch recht zu verstehen. Irgendjemand sagte mir vor kurzem, dass wir generell gegen manche Religionen sind. Das ist falsch. Wenn wir uns da nicht richtig ausgedrückt haben, dann wollen wir uns korrigieren und um Entschuldigung bitten. Wir sind gegen keinen Menschen, aber gegen die unbiblischen Systeme, die die Menschen in die Irre führen, die ihnen das Heil versprechen, aber nicht halten können. Das ist doch die Not. Wir haben doch nichts gegen, wie viel sind es jetzt, etwa 700-800 Millionen Katholiken, etwa der gleiche Anteil, wie es Hindus gibt auf Erden. Wir haben doch nichts gegen solche liebe Menschen, die einfach in eine Sache hineingeboren werden. Und ich frage mich manchmal wirklich, ob die Menschen dieser Zeit nur mit Blindheit geschlagen sind oder ob sie es nicht sehen wollen. Allein wer die Stelle aus Matthäus 16 liest, der wird doch als Nicht-Eingeweihter den Unterschied zwischen Petra und Petros wissen, dass das eine Felsen bedeutet und das andere Stein. Und dass der Herr Jesus doch wörtlich gesagt hat, auf diesen Felsen und nicht wie vorher auf Petrus. Ich frage mich, wissen es die Leute wirklich nicht oder haben sie es nie durchforscht? Und ich bin drauf und dran, eine Herausforderung zu geben in aller Öffentlichkeit. Entweder wissen sie es nicht, oder sie wollen es nicht wissen. Entweder wurden sie irre geleitet und leiten weiter irre. Dann haben wir am Richtern Stopp, nicht mehr. Es genügt, was bis jetzt war. Es sind genügend irre geführt worden. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Oder wollen die Leute es nicht sehen? Das ist die große Frage. Zurück zu diesem einen Punkt. Unser geliebter Bruder war nicht mehr dabei, aber nach der letzten Versammlung in Polen, dort in Grünberg, da kam eine Dame aufgeregt, es war ein bisschen scharf, und dann sagte sie, ich bin anderer Meinung, ich kann das, was Sie sagten, nicht teilen, im Gegensatz meinte sie, die Juden seien dazu bestimmt, um zu leiden um Christi Willen, die Deutschen seien dazu bestimmt, um in etwa als Kopf zu fungieren, damit die Sache läuft, und Polen wäre dazu bestimmt, um heilig gesprochen zu werden. Und ich dachte bei mir selber, das habe ich im ganzen Leben noch nicht gehört. Ich sage, wie bitte, was haben Sie eben gesagt? Ja, Polen ist dazu bestimmt, um heilig gesprochen zu werden. Sie meinte, weil der jetzige Papst eben von dort kommt, da sollte nun die ganze Nation heilig gesprochen werden. Ich sagte, werte Damen, unser Gespräch ist beendet. Ich wünsche Ihnen alles Gute. mit solchen Leuten brauchen auch nicht weiter zu sprechen. Aber wir kommen in eine ganz ernste Phase hinein. Wir können nicht mitzusehen, und dazu gehören jetzt mittlerweile fast alle, dass es wirklich auf dem breiten Weg ins Verderben geht. Und überall sind aufrichtige Menschen, die beten, die fasten, die Gott suchen. Ich frage euch, haben diese Menschen ein Recht, die Wahrheit zu hören, oder haben sie es nicht? Sie haben ein Recht, die Wahrheit zu hören. Und vielleicht, wenn wir die Wahrheit in Liebe präsentieren, dass Gott noch manch ein Herz berühren und öffnen wird. Fassen wir zusammen und kommen wir damit zum Schluss. Gott hat einen großen, einen herrlichen Plan mit der Menschheit. Er wollte nach seinem Wesen Söhne und Töchter haben, die durch seinen Geist, durch sein Wesen eine direkte Verbindung und Beziehung zu ihm haben, wie das vorher durch Schöpfung nicht möglich war. Da wurde das Wort Gottes auf Tafeln geschrieben, und dann spricht Gott durch den Propheten Hesekiel: Ich will einen neuen Bund mit euch schließen, will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist und will meine Worte in eure Herzen schreiben. Wir haben einen neuen Bund durch Jesus Christus, unseren Herrn. Habt ihr es jetzt begriffen, teure Geschwister?
Amen.
Dass es nicht nur allein um Erlösung ging, es ging darum, um den Menschen, der noch keine Wesensgleichheit mit Gott hatte, weil er nur ein Geschöpf war, jetzt in die Wesensgleichheit mit sich zu bringen, dass kein Ungehorsam, keine Auflehnung, dass nichts mehr zwischenfunken kann, dass Gott in Ewigkeit wesensgleiche Söhne und Töchter Gottes um sich hat. Amen! Das ist Golgatha! Das ist der neue Bund. Nicht, dass Menschen darüber streiten, ob Gott ein oder ob Gott drei ist. Oh, ich bin Gott so dankbar. Ich sage euch, mich hat es durchdrungen. Als ich das plötzlich so vor meinen geistlichen Augen als Offenbarung sah, da wurde es mir wohl ums Herz. Da habe ich gejubelt und gejaucht. Ich habe Gott gedankt. Es geht heute doch nicht darum, dass die Leute sich die Köpfe heiß reden. Der eine über Einheit, der andere über Zweiheit, der dritte über Dreiheit. Und am Ende sind sie alle drei verloren. Heute geht es doch darum, dass die Menschen sich demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Dass sie erkennen, dass sie von Gott getrennt sind durch die Sünde. Und dass sie in Christus mit Gott versöhnt worden sind. Und nicht nur das. Er wurde zu einem Leben schaffenden Geisteswesen.
Amen.
Dann stolpern die Leute, wenn in Hebräer 1 geschrieben steht: Darum hat dich, o Gott, dein Gott, mit Freuden öge sein. Ich stolpere über eine solche Stelle nicht. Ich richte mich daran auf. Und ich preise Gott dafür, dass ein neuer Anfang, ein neuer, von Gott gesalbter Anfang gemacht wurde. Durch geistliche Zeugung. So ist Christus der Anfang der Schöpfung Gottes. So ist er der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und ich sage euch eins, nämlich das, was Gottes Wort sagt. Wenn es schlussendlich offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein.
Amen.
So wie wir alle nach dem ersten Adam kommen und keiner es ändern kann, so werden alle, die aus Gott geboren sind, in das Bild Jesu umgestaltet werden, als Söhne und Töchter Gottes, wesensgleich. Da fragte mich jetzt doch tatsächlich jemand, muss ein Weiser in Russland gewesen sein, der mich fragte: Hat Gott seine göttliche Natur verloren, als er Mensch wurde? Ich bin fast umgefallen. Ich habe gesagt: Bruder, deine Frage grenzt an Gotteslästerung. Lass mich in Ruhe. Was haben wir mit solch Spitzfindigkeiten zu tun? Da kommt ein anderer, der will wissen, ob Christus zwei oder eine Natur hatte. Aber wenn mir dann der Kragen platzt, dann sage ich schon, ich kann dann auch nicht anders. Ich bin einfach dazu bestimmt, zur Verteidigung des wahren Wortes Gottes, das nur durch Offenbarung verstanden werden kann. Glaubt es mir, es geht so tief, dass man es in Worten nicht ausdrücken kann. Man kann es nicht fassbar beschreiben, es geht nicht. Es geht über alles, was wir erklären, formulieren und sagen und verstehen könnten, hinaus. Und da sagen wir mit Salomo, alle Himmel, Himmel vermögen dich, o Gott, nicht zu fassen. Aber wir dürfen von Herzen an ihn glauben. Und er wird es wohl machen mit uns. Denn wir glauben nicht nur an einen Jesus, wir glauben an den Emmanuel, an den Gott mit uns, an Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Wir glauben, dass er der Ich Bin ist. Und oft genug hat er es gesagt, ich bin, und er ist es wirklich. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist dein und mein Friede geworden. Er ist deine und meine Erlösung. Er ist uns alles in allem geworden. Ein Leben schaffendes Geisteswesen. Er schafft noch heute Leben. Und er sprach, ich bin gekommen, um mein Leben für die Schafe zu geben, damit sie Leben und volles Genüge haben. Und das ist geschehen. Wesensgleich mit Gott, durch geistliche Zeugung des Wortes und des Heiligen Geistes, in der bluterkauften Schar. Das ist das göttliche Geschlecht. Und dazu dürfen wir aus Gnaden gehören. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Himmlischer Vater, zu dir richten wir unsere Gebete und unsere Lieder. Dich beten wir an. Halleluja. Halleluja. Meine Seele frohlockt in Gott, meinem Heiland.
Amen.
Und mein Geist jubelt über den Herrn, meinem Retter.
Ja.
Treuer Gott, du siehst uns hier in dieser Stunde und besonders diejenigen, die ihre Hände erhoben haben. Dir bringen wir sie in besonderer Weise. Dir legen wir sie hin. Es soll der Lohn deine Schmerzen gemehrt werden. Wie danken wir dir für jede Seele, die in dein Reich hineinkommt, die wiedergeboren wird zu einer lebendigen Hoffnung. Treuer Herr, du sagtest, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Du hast ausgerufen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Geliebter Herr, dir bringen wir diese geliebten Brüder und Schwestern. Dir legen wir sie hin als ein Opfer auf deinem Altar. Mögen sie deinen Namen jetzt anrufen. Mögen sie ihren Mund öffnen und einfach sagen, Herr Jesus Christus, rette mich, vergib mir, sei mir Sünder gnädig. Mögen sie sagen können, Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der für mich am Kreuze starb, um mich zu einem Sohne zu einer Tochter Gottes zu machen. Allmächtiger Gott, möge jetzt dein Geist über diesen Menschen in besonderer Weise sein. Sie wissen, dass es keine Gemütsbewegung war, durch die sie überzeugt oder gerufen worden wären, sondern dein Wort und dein Geist, deine Gnade ist über sie gekommen. Dir, treuer Gott, sind sie jetzt anbefohlen. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Treuer, allmächtiger Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Gott unserer Väter, erhöre uns und sende die verheißene Zeit der Erquickung in Kürze, dass offenbar wird, dass ein lebendiger Gott in unserer Mitte ist. Lass auch uns in naher Zukunft als Söhne und Töchter Gottes offenbar werden, die dein Wesen tragen, die mit dir verbunden sind, die aus dir gezeugt, aus dir geboren worden sind. O Gott, ich danke dir, es ist göttliche Realität, es ist keine Erkenntnis, es ist ein Erlebnis, das wir durch Christus mit Gott gemacht haben. Ich befehle dir auch alle Kranken an, o Herr, rühre sie an und heile sie jetzt, denn du sendest dein Wort und machst sie gesund, was immer die Nöte sein mögen, o Herr. Dir befehlen wir alles an. Und wir bekennen mit unseren Lippen, dass das, was auf Golgatha für uns geschah, uns schon gehört. Wir sind erlöst, wir sind geheilt, wir sind gerettet, uns ist Vergebung zuteil geworden, wir haben neues Leben von Gott empfangen. Herr, wir danken dir dafür in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen.